Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich freue mich sehr, heute zwei ganz besondere Gäste begrüßen zu dürfen. Santje Webermann und Christina Zürn, beides Fachärztinnen für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neonatologie, aber auch ärztliche Leiterinnen der sogenannten Frauenmilchbank. Schön, dass ihr da seid.
Hallo,
schön, dass wir hier sein dürfen.
Ich freue mich sehr. Ich habe ganz viele Fragen. Was ist denn überhaupt eine Frauenmilchbank?
Ja, also es ist natürlich nicht so, wie man sich sonst eine Bank vorstellt, dass man irgendwo reinkommt und da sind Empfangstresen, grauer Teppich und irgendwelche Geldautomaten, sondern primär ist das erstmal ein Raum bei uns in der Klinik, auch abgeschlossen, dass da nur das Personal, was quasi involviert ist, Zutritt hat und nicht jeder Beliebige da reinlaufen kann. Und dann sind da erstmal zwei große Gefrierschränke, weil das Wichtigste ist ja, die Milch zu lagern, gefroren, im Kühlschrank und dann eben so ein Reihenbereich, wo alles ganz sauber ist und ein Arbeitsbereich mit einem PC. Ja, und da lagern wir unsere Frauenmilch, bis wir sie dann an unsere kleinen Patienten verfüttern.
Mhm. Für wen ist denn das gedacht? Also ist es explizit für Frühchen gedacht? Ist das für alle Kinder gedacht, die auch reif geboren sind? Oder für wen ist es gedacht?
Das ist tatsächlich für alle Kinder rein theoretisch, insbesondere aber natürlich für die ganz kleinen Frühgeborenen und für kranke Neugeborene, also die einen besonders schweren Start hatten mit einem Sauerstoffmangel unter Geburt zum Beispiel, die können auch oder die profitieren auch von der Frauenmilch.
Mhm. Warum explizit für die Frühchen? Haben die nochmal einen besonderen Benefit davon?
Genau, also die Frühgeborenen haben ja Aufholbedarf in allen Bereichen und eben auch der Magen-Darm-Trakt ist noch nicht so ausgereift, dass der sonderlich gut die Kunstnahrung verstoffwechseln könnte. Das ist ja ein Riesenunterschied in der Zusammensetzung und auch in Bezug auf die Kohlenhydrate etc. Und es gibt frühchenspezifische Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Und da weiß man, dass die Gabe von gespendeter Milch und Muttermilch natürlich, aber eben als zweites dann die Gabe von gespendeter Frauenmilch, ein protektiver, also schützender Faktor ist, dass die Kinder nicht zum Beispiel diese schwere Darmerkrankung bekommen und auch noch für viele andere Erkrankungen, die Frühgeborene so bekommen können, ist das ein Benefit. Also da profitieren die Frühchen sehr von. Und je kleiner, desto mehr.
Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Also Kuhmilch wäre ja die Alternative sozusagen wahrscheinlich, die man sonst gefüttert hätte, würde es die Frauenmilchbank nicht geben. Was sind so die Unterschiede in der Zusammensetzung und die Benefits?
Also das eine ist natürlich nicht Kuhmilch, sondern eine kuhmilchbasierte Säuglingsnahrung. Also wir füttern ja keine Haarmilch aus dem Supermarkt. Die Zusammensetzung sind insbesondere, also in der Formularnahrung sind ganz wenige Stoffe drin. Es gibt Stoffe in der Frauenmilch, die überhaupt nicht nachgemacht werden können. Also man versucht und verbessert die Anfangsnahrung und diese Säuglingsanfangsnahrung seit Jahren, aber da kommt man einfach nicht dran. Zum einen ist die Zusammensetzung eine andere. Eiweiß, Fette, die sind speziell zusammengesetzt und natürlich Immunstoffe, Abwehrstoffe, das sind alles Sachen, die kann man gar nicht nachmachen.
Also tatsächlich flüssiges Gold. Und Kuhmilch, ihr habt es ja auch schon gesagt, wäre jetzt für den Kinderkörper nicht ganz so einfach zu verstoffwechseln. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ihr habt jetzt eben von so einer Darmkrankheit auch gesprochen.
Die nekrotisierende Enterokolitis, also kann den ganzen Darm betreffen. Im schwersten Stadium müssen die Kinder dann auch operiert werden. Also was man auf jeden Fall tunlichst vermeiden möchte. Und genau, es überfordert, kann man vielleicht einfach sagen, den Darm der Kinder, wenn man diese Kunstnahrung geben müsste. Auch nicht in allen Fällen natürlich. Es gibt Frühgeborene, die bekommen Kunstnahrung, wenn es keine Frauenmilchbank in Kliniken gibt und bekommen nicht diese NEC, also diese nekrotisierende Enterokolitis, kurz NEC. Aber es ist tatsächlich so, dass das Risiko eben deutlich geringer ist und unsere Fallzahlen zum Beispiel auch, seit wir die Frauenmilchbank haben, dieser Krankheit, weil eben der Darm der Kinder geschützt werden kann.
Und man muss sagen, es ist nicht nur die NEC, sondern es sind auch noch viele andere Krankheiten.
Genau.
Insgesamt, also ich glaube mit das Wichtigste ist, dass insgesamt auch die Sterblichkeit gesenkt wird durch die Gabe von Frauenmilch oder Spenderinnenmilch und die Infektionsraten gesenkt werden. Dann gibt es noch so eine Augenerkrankung, die ROP, eine Netzhautablösung, die auftreten kann bei kleinen Frühgeborenen und auch die wird deutlich gesenkt, die Rate durch die Gabe von Frauenmilch.
Wow, es hat also eigentlich wirklich nur Vorteile.
Genau, und alles, was die Komplikationsrate senkt, sorgt natürlich auch dafür, dass ein Frühgeborenes durch diese Anfangszeit und in seiner Entwicklung besser durchkommt und sich besser entwickelt, höherer IQ, all solche Sachen.
Also es ist was richtig Tolles.
Absolut, es klingt wirklich so. Die gibt es ja noch gar nicht so lange bei uns, wenn ich richtig recherchiert habe, seit 2019. Wie kam es denn dazu?
Unser Chef, der Herr Gutmann und die Frau Neumann, die das vor uns geleitet und auch ins Leben gerufen haben, haben eben diesen Bedarf erkannt und danach gehandelt und sich dann gesagt, das ist was, was wir gerne angehen würden und etablieren würden. Und sich so daran gemacht, die ganzen Regularien zu recherchieren und umzusetzen, Räumlichkeiten zu schaffen etc., das Personal eben auch bereitzustellen und zu schulen. Also es ist auch relativ viel Aufwand und auch gewesen. So viele Frauenmilchbanken gibt es ja gar nicht in Deutschland und in Niedersachsen auch nicht. Und deswegen bestand enger Kontakt auch zu den anderen Frauenmilchbanken, wie die das so machen und was man alles so braucht. Und dann wurde bei uns auch eben die Frauenmilchbank eröffnet und die Frühchen versorgt.
Was ist genau eure Aufgabe als ärztliche Leiterinnen?
Also ganz wichtig ist tatsächlich, das ist ein Teamwork. Also wir machen da nichts alleine, sondern wir sind ein Team, das sozusagen in der Frauenmilchbank mitarbeitet. Da sind Pflegende dabei, Stillspezialistinnen. Da gibt es eine ganz interessante Abkürzung, IBCLC, also quasi Frauen oder Personen, die sich auf das Stillen und Stillförderung spezialisiert haben, die Mütter beraten, weil natürlich ist unser Ziel nicht, dass wir allen unsere Spenderinnen Milch füttern, sondern natürlich ist das Ziel, jede Mutter in eine gute Milchbildung zu bringen, damit jede Mutter am Ende bei der Entlassung ihr ehemals Frühgeborenes dann voll stillen kann. Also es sind die Pflegenden, die Stillberaterinnen mit dabei, wir sind mit dabei, unsere MFAs. Auch die braucht man natürlich, die Milch aufbereiten, pasteurisieren, in Spritzen aufziehen für die kleinen Babys. Und unsere Aufgaben sind vor allen Dingen administrative Sachen, also die Prüfung der möglichen Spenderinnen, Prüfung der Milch, Büroarbeit, das, was man schon auch als Arzt viel macht.
Statistik.
Ja, okay. Ja. Ihr habt jetzt gerade auch gesagt, Prüfung. Wie versucht man denn oder ja, wie testet man denn, ob die Milch möglichst bakterienarm ist?
Das explizit durch bakteriologische Untersuchung. Also wir schicken Proben weg in die Mikrobiologie. Und das ist auch einer der ersten Schritte. Ganz am Anfang steht erst, ob die Mutter überhaupt als Spenderin geeignet ist. Also vom Lebensstil her, Medikamenteneinnahme, Vorerkrankungen, ja, Kaffeekonsum, Rauchen, sowas sind natürlich Ausschlussfaktoren. Also Kaffeekonsum in Maßen ist okay. Genau, und der nächste Schritt ist dann tatsächlich, eine Milchprobe wegzuschicken, um zu gucken, gibt es da irgendwelche Erreger, die Ausschlusskriterien sind. Das wollen wir natürlich gar nicht. Und wenn man dann sieht, okay, da sind entweder die Keimzahl zu hoch oder Erreger drin, die Ausschlusserreger sind, dann kann die Mutter leider nicht zur Spende zugelassen werden. Aber wenn doch, dann können wir weitermachen und dann eben auch gucken, hat die Mutter, das ist natürlich noch der erste Schritt, bevor wir überhaupt gucken, ist überhaupt genug Milch da, die wir dann eben auch schon verwerten können oder benutzen können. Da haben wir so ungefähr 4 Liter als Start. Das ist jetzt eine Hürde, dass wir eine Mutter dann auch als Spenderin akquirieren. Und wenn dann eben alle anderen Sachen stimmen, ja, dann können wir sie eben aufnehmen als Spenderin in unsere Frauenmilchbank.
Okay. Du hast eben gerade schon gesagt, es gibt so ein bisschen Parameter, die das Ganze ja, bestimmen, ob man als Spenderin in Frage kommt oder nicht. Rauchen ist ein Ausschlusskriterium, übermäßiger Kaffeekonsum, was ist es zum Beispiel noch? Also gibt es irgendwie, ich sage jetzt mal Diabetes oder irgendwelche Vorerkrankungen, wo klar ist, okay, man kommt gar nicht als Spenderin in Frage?
Das ist so ähnlich wie bei der Blutspende, kann man sich das vorstellen. Also Infektionskrankheiten, Hepatitis, HIV, alles, was übers Blut übertragen werden kann, natürlich auch über die Milch übertragen werden. Oder vieles davon kann auch über die Milch übertragen werden. Medikamenteneinnahme. Manche Frauen haben ja mit dem Blutdruck Probleme unter der Geburt oder unter der Schwangerschaft. Und Blutdrucksenker zum Beispiel sind ein Ausschlusskriterium für eine Spende.
Okay, alles klar. 4-Liter-Hürde wurde eben von dir genannt, Sandje. Was heißt denn 4 Liter am Tag, in der Woche, insgesamt? Wie muss ich mir das vorstellen?
Erstmal als Startmenge sozusagen. Also häufig ist es ja die Pflege, die auf uns zukommt und sagt, hier, die Mama hat bei uns sehr viel Milch schon eingefroren in den Gefrierschränken. Das ist so und so viel, haben wir mal überschlagen. Wäre die was für eine Spende? Und dann gucken wir, okay, stimmt das? Wie viel Milch ist denn jetzt so da? Muss ja auch so ein bisschen das Kosten-Nutzen-Verhältnis tatsächlich passen, ist einfach so. Und deswegen haben wir so eine Menge, wo wir sagen, okay, da können wir dann überhaupt drüber nachdenken. Und natürlich dann auch noch das, was die Mutter im weiteren Verlauf als Überschuss produziert, können wir dann eben auch noch akquirieren. Das, was natürlich nicht das eigene Kind trinkt, weil das hat ja Vorrang.
Okay. Du hast auch gerade gesagt, die Pflege spricht sozusagen dann die Mütter an. Wie muss ich mir das im täglichen Doing vorstellen?
Es gibt verschiedene Varianten. Also es gibt die Variante, dass eine Mutter ein Frühgeborenes bekommen hat, was bei uns schon mal Frauenmilch bekommen hat und dann selber sagt, wenn sie selber genug Milch hat, sagt, Mensch, mein Kind hat davon profitiert, das fände ich super toll, wenn ich auch meinen Überschuss spenden dürfte. Wie geht das? Was muss ich dafür machen? Also es gibt die Variante oder es gibt die Variante, die Santi eben beschrieben hat, dass wir auf die Mütter zugehen und sagen, Mensch, Sie haben, das ist super toll, wie das klappt bei Ihnen mit dem Stillen und Sie können ja Ihr Baby schon total gut versorgen mit Muttermilch. Jetzt haben Sie ja schon so viel, wie sieht's denn aus? Es gibt bei uns diese Frauenmilchbank, da gibt es die Möglichkeit, den Überschuss zu spenden. Wichtig ist eben auch immer dieses, das Baby kommt immer zuerst, das eigene, also natürlich ist das das Erste, was die Muttermilch trinkt und nur das, was übrig bleibt, das bekommen dann die anderen Babys.
Okay, und das passiert dann im Krankenhaus? Also die pumpen dann bei uns ab oder machen die das zu Hause? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es sind Mütter unserer Patientinnen, also Frühgeborene oder andere Kinder, die wir auf der Bult eben versorgen. Und die kennen wir dann eben auch gut, die pumpen bei uns dann auch ab. Die pumpen natürlich auch zu Hause ab, die sind dann nicht 24 Stunden in der Regel vor Ort, also manche sind schon mit aufgenommen, aber eben auch nicht alle, bringen auch Milch von zu Hause mit. Das ist ja auch in Ordnung in Kühltaschen mit Kühlakkus, wenn die Kühlkette eben eingehalten ist und dann kann die auch bei uns eingefroren werden oder in unseren Gefrierer eben übernommen werden. Genau, also beides zu Hause und eben bei uns auf der Bult. Aber es sind alles Patientinnen, Mütter, die bei uns ihr Kind eben versorgt wissen.
Okay, das heißt, ihr kennt die Mütter. Das heißt, wenn jetzt aber irgendeine fremde Mutter kommt und sagt, ich habe nicht im PNZ entbunden, würdet ihr jetzt gar nicht unbedingt die Milch annehmen?
Nicht, weil wir sie nicht haben wollten, ist aber tatsächlich so, dass wir von extern, zumindest aktuell, mal gucken, wie sich das so weiterentwickelt, keine Milch annehmen können, weil tatsächlich auch der Aufwand recht hoch ist von Personal der Untersuchungen eben und das nicht leistbar ist aktuell, sondern wir uns da eben auf unsere eigenen Patientenmütter beschränken müssen.
Wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft kommt die und spendet? Also ist das mehrmals am Tag, mehrmals die Woche? Wie lange und regelmäßig kann man Spenderin sein?
Also die meisten Mütter spenden so lange, wie ihr Kind stationär ist, weil das Ziel sozusagen ist, das Kind geht vollgestillt nach Hause und alles, was sie bis dahin zu viel hatte, das können wir bekommen. Und deswegen endet das meistens, wenn die Mütter nach Hause gehen, endet das mit der Spende. Aber solange dürfen die bei uns ihre Milch spenden.
Okay, und mit wie viel muss sie dann sozusagen kommen, damit ihr es gut verwenden könnt? Also jetzt wenn pro Abpumpen, sage ich mal, oder pro Spende ungefähr?
Wenn man diese 4 Liter schon zu Hause angespart hat, nenne ich das jetzt mal, ist das die Voraussetzung. Und dann ist alles das, was das eigene Kind nicht isst, was übrig bleibt. Und das hängt von der Mutter ab, wie viel sie so pumpt. Aber grob gesehen kann man sagen, wer mehr als 800 Milliliter grob pro Tag pumpt, kommt wahrscheinlich in Frage.
Klingt auch viel. Was vielleicht auch noch wichtig ist, die Mütter haben zu Hause auch natürlich das Recht, wenn irgendwas sein sollte, dass die Milchproduktion plötzlich zurückgeht, irgendwelche Stressfaktoren, kann alles mal passieren. Ist tatsächlich auch gar nicht so selten, dass das mal zu Hause nach der Umstellung, wenn man dann da ist und alles so ein bisschen neu ist, die Milchmenge so ein bisschen zurückgeht. Und das Recht auch natürlich, die Milch wieder einzufordern. Also zu sagen, ich komme gerade zu Hause nicht klar, mein Kind kriegt nicht genug, kann ich nochmal wieder was von der eingefrorenen Milch haben? Da sagen wir natürlich ja, weil es ist ja eine unentgeltliche Spende. Natürlich, wenn es da zu Hause irgendwelche Notsituationen gibt, kriegt die Mutter ihre Milch zurück. Okay, das ist dann aber auch die eigene, die ich gespendet habe, ja. Also nicht von einer Fremden.
Nein, das ist dann die eigene Milch.
Wie wird die denn den Frühchen verabreicht? Ist das tatsächlich durch eine Nuckelflasche oder Frühchen sind ja oft noch ganz klein? Ist das irgendwie durch eine Infusion? Wie muss ich mir das vorstellen?
Die gehen tatsächlich über den Magen-Darm-Trakt. Also entweder, wenn die schon selber trinken können, dann über eine Flasche. Aber bei den ganz, ganz Kleinen über eine Magensonde. Aber der Magen-Darm-Trakt soll ja üben. Die Abwehrstoffe sollen ja dann aufgenommen werden und den Magen-Darm-Trakt auch trainieren, die Milchgabe sozusagen. Und deswegen wird es entweder getrunken oder über eine Magensonde sondiert.
Ihr hattet eben von Gefrierschränken gesprochen. Das heißt, die Mutter kommt, bringt uns die Milch, das wird im Labor getestet, ob das sozusagen alles super rein, bakterienarm ist. Und dann wird es eingefroren, richtig? Ihr nickt beide?
Ja.
Wie lange kann man das einfrieren? Also wie lange ist da sozusagen so eine Haltbarkeit von so einer Muttermilch?
6 Monate.
Ganz klare Zahl. Wie viel braucht denn ein Frühchen ungefähr pro Mahlzeit beim Trinken? Also wie viele Milliliter sind das ungefähr?
Das ist ganz unterschiedlich. Also die ganz, ganz Kleinen am ersten Tag, wenn jetzt also die ganz kleinen 500 Gramm wiegenden Frühgeborenen, die trinken alle 2 Stunden 1 Milliliter. Das sind dann in 24 Stunden 12 Milliliter. Wenn man das mal vergleicht mit einem reifen Neugeborenen, was am ersten Lebenstag vielleicht so 60 Milliliter trinkt, ist das natürlich schon ein Riesenunterschied an Menge, die man so braucht. Und auch wenn man sagt, durch unsere Frauenmilch können wir die Kinder total schnell rein über den Magen-Darm-Trakt ernähren, was eben was Tolles ist, damit man nicht so viele, also keine zentralen Katheter braucht, die Infektionsquelle sein können. Deswegen sind die ungefähr nach einer Woche sind die aufgebaut, nennt man das. Also dann ab dann sind die ungefähr voll über den Magen-Darm-Trakt ernährt und dann trinkt so ein ganz, ganz kleines Frühgeborenes vielleicht 80 Milliliter am Tag. Also
wenig.
Wenig. Alle zwei Stunden dann so 7-8 Milliliter, wenn es noch ein ganz kleines ist.
Okay, also ist der Bedarf auch gar nicht so hoch, weil die gar nicht so eine Riesenmenge brauchen. Ach, verrückt. Okay.
Die wachsen natürlich schnell. Ja.
Die haben ja ein bisschen was aufzuholen, ne?
Ja. So ist es.
Dann habt ihr doch aber bestimmt in eurer Laufbahn auch schon viele Kämpferchen gesehen, also die sozusagen durch so eine Frauenmilchbank, durch Frauenmilch aufgepäppelt werden konnten, oder?
Also tatsächlich sind alle unsere Frühchen kleine Kämpfer und Kämpferinnen, muss man sagen. Also immer wieder Hut ab, was die alles wegstecken und wie die sich entwickeln können. Da sind wir immer wieder ganz beeindruckt und gerührt auch, was die alles so schaffen. Und auch die Mütter, muss man sagen, sind Kämpferinnen, die Väter natürlich auch. Also die ganze Familie, die dabei ist, dass die Mütter auch neben ihren zum Teil anfangs kritisch kranken Kindern, wo man gar nicht weiß, wohin geht die Reise, sitzen und trotzdem Milch produzieren in dieser ganzen wuseligen Stresssituation. Also es ist immer wieder ganz toll. Und Einzelfälle gibt es natürlich immer wieder, wo es immer wieder kippelig war und hat diverse OPs überstanden, aber kommt gut raus, entwickelt sich prima. Und wir freuen uns immer wieder, wenn dann eine Weile später die Familien uns besuchen und man mal sieht, was ist eigentlich aus unseren kleinen Kämpfern und Kämpferinnen geworden.
Das glaube ich. Und die Powernahrung Muttermilch hat auch dazu beigetragen dann. Wie lange gibt man denn im Schnitt so einem Kind Milch aus so einer Frauenmilchbank? Also es kann ja auch sein, eine Frau kommt nie in die eigene Milchbildung oder kann gar nicht alleine stillen. Wie lange kann man denn sowas fortführen?
Also man kann, wenn man genug hat, das natürlich dauerhaft während dem Krankenhaus fortführen. Je größer die Kinder sind, je schwerer die Kinder sind, je reifer die Kinder sind, umso weniger Risiko haben die für diese entzündliche Darmerkrankung oder für die Augenerkrankung. Und umso mehr eigenes Immunsystem haben sie vielleicht schon gebildet, um sich auch gegen andere Infektionskrankheiten durchzusetzen. Und deswegen gibt es die ungefähr bis zur 32. Schwangerschaftswoche oder ungefähr bis 1500 Gramm.
Okay, und dann würde man sozusagen auf die künstliche umsteigen, falls die Mutter nicht in die eigene Milchbildung kommt.
Richtig.
Bekommt denn ein Baby immer von der gleichen Spenderin oder ist das total egal?
Wir haben ein sogenanntes Single-Donor-Prinzip. Also es ist das Ziel, dass tatsächlich ein Kind nur von einer Spenderin die Milch trinkt. Und das klappt manchmal nicht, weil dann ist von dieser Spenderin keine Milch mehr da oder auch aus anderen Gründen kann das mal sein. In den letzten 5 Jahren, die es jetzt unsere Frauenmilchbank gibt, ist das bei uns ungefähr, dass ein Kind von 1,5 Spenderinnen im Durchschnitt die Milch trinkt.
Also schafft man tatsächlich auch manchmal auch von einer Spende.
Ja, cool.
Das ist ja toll. Wie hoch ist denn so die Nachfrage und das Angebot? Also könnt ihr sozusagen die Nachfrage decken?
Es schwankt immer, muss man sagen, weil die Frühgeborenen ja jetzt auch sich nicht an irgendwelche Zeiten halten, wann sie geboren werden oder geboren werden wollen. Das heißt, es wechseln sich Phasen ab, wo wir ganz gut aufgestellt sind. Wir haben so ein Ampelsystem tatsächlich, wo die Ampel dann grün ist und wir recht großzügig verfüttern können. Und aber eben auch, wo die Ampel rot ist und wir dringend immer neue Spenderinnen brauchen, weil es dann doch recht knapp ist und wir dann schon gucken müssen und die Kinder herausfiltern müssen, die wirklich Bedarf haben, dass wir es verfüttern können. Genau, aber es schwankt tatsächlich immer.
Aber man muss sagen, dass wir, seit wir die Frauenmilchbank haben, unsere Risikofrühgeborenen, die haben alle die Möglichkeit. Man muss ja auch nicht Frauenmilch trinken. Also wenn eine Mutter oder ein Vater oder eine Familie sagt, wir möchten das nicht für unser Baby. Man muss das ja nicht machen. Man kann ja auch frühgeborene Nahrung bekommen bei uns. Das ist ja keine Pflicht. Es ist mal ein Bonus.
Ja, der viele Vorteile hat, die ich gerade gelernt habe. Habt ihr mal eine Zahl für mich, wie viele Mütter ungefähr wie viele Liter in Summe spenden in so einem Jahr?
Wir haben tatsächlich, weil ja ärztliche Aufgabe ist ja auch die Statistik. Dieses Jahr, Anfang des Jahres, haben wir unsere 100. Spenderin akquiriert. Und das ist was richtig Tolles. Und haben bis Ende des Jahres 2024 knapp 980 Liter Milch, Spenderinnenmilch an die Frühchen verfüttert.
Wow, das ist ja schon eine stolze Zahl. Ja.
Wahnsinn, cool.
Wie ist das, wenn ihr Milch übrig habt? Gebt ihr die dann auch weiter oder wird die dann sozusagen irgendwie nach dem Ablauf des halben Jahres irgendwie dann vernichtet? Oder wie ist das so, wenn Überschuss besteht?
Also es können andere Kliniken auch Milch uns abkaufen.
Ah, cool.
Ja, wenn wir halt eben auch genug haben, dass wir auch abgeben können, ist klar, genau.
Wenn
die Ampel grün ist, genau. Nicht wegwerfen, das vermeiden wir tunlichst. Also bevor es irgendwie dazu kommt, dann rufen wir die Mutter an und sagen, wir haben gerade so viel, das läuft bald ab, können Sie es noch gebrauchen? Ich muss gestehen, ich bin noch nie in der Gelegenheit gekommen, dass wir irgendwas wegtun mussten, weil dann kann man halt auch großzügiger die Früchte noch ein bisschen länger damit ernähren.
Schadet ja nicht. Ne. Wie läuft das Ganze finanziell? Also wenn mein Kind jetzt sozusagen Milch von der Frauenmilchbank bekommt, muss ich als Mutter dafür zahlen? Zahlt das die Krankenkasse oder wie ist das?
Nee, das gibt es bei uns einfach. Sowohl die Spende ist unentgeltlich, aber und natürlich auch das Empfangen. Also das ist in einem ärztlichen Aufklärungsgespräch häufig, bevor die Babys auf die Welt kommen, also bei einer drohenden Frühgeburt, geht ein Arzt zu der dann noch schwangeren Frau und bespricht, dass es die Möglichkeit gibt, Spenderinnenmilch zu trinken und dann darf die Mutter das frei entscheiden und da gibt es keinen, wenn man das nicht macht, dann das oder ja, wenn sie das machen möchten, dann müssten sie bitte hier noch unterschreiben. Also man muss schon unterschreiben, aber nicht man muss dafür überhaupt nichts bezahlen.
Cool.
Ich hatte es tatsächlich noch nie, dass mal jemand abgelehnt hat.
Dann klärst du gut auf.
Merkt ihr da kulturelle Unterschiede? Also, dass zum Beispiel andere Kulturen das vielleicht eher ablehnen als irgendwie, ja?
Ja, genau. Bei muslimischen Familien gibt es ja die Gefahr der Milchgeschwister, dass wenn ein Kind Milch einer anderen Frau bekommt, ist es über diese Milch in dem Sinne verwandt und darf dann später keine Beziehung oder keine Ehe eingehen mit dem entsprechenden Kind. Aber wir wissen ja unsere Spenderinnen und wissen auch, was für ein Kind die bekommen haben. Da können wir zum Beispiel auch sagen, nee, es war auch ein Mädchen. Also so kann man immer eine Lösung finden. Das,
schön.
Ja.
Wie wird denn das Ganze in der Henrike aussehen, die Frauenmilchbank? Die wird ja wahrscheinlich mitziehen und ein ganz wichtiger, toller Bestandteil sein und bleiben.
Wir machen genauso weiter wie jetzt. Auch die Frühgeborenen oder Krankenneugeborenen in der Henrike werden von dieser Frauenmilchbank profitieren, dass das was ganz Tolles ist, was wir da anbieten können.
Schön. Dann ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute da wart. Toll, dass wir das unseren Müttern und auch diesen Frühchen anbieten können. Das hat ja wirklich nur Vorteile. Man merkt auch, ihr beide steckt mit Herzblut da richtig drinne. Schön, dass es das gibt und schön, dass ihr heute da wart. Danke.
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 Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.